Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Und dann kommen schon auch oft so die Fragen nach dem Sinn. Und dann ist es unsere Aufgabe zu gucken, welcher Sinn ist für dich denn ein guter Sinn? Ist es ein guter Sinn, wenn du die Welt rettest, wenn du ganz global was machst? Ist es ein guter Sinn, wenn du in deiner Stadt aktiv bist? Ist es ein guter Sinn, wenn du ganz direkt im 1-zu-1-Kontakt mit einem ein gutes Gespräch führst? Oder ist es ein guter Sinn, und das gibt's ja auch, wenn man einfach nur Spaß bei der Arbeit hat? Punkt.
Und kommt dann deiner Erfahrung nach das Geld verdienen automatisch?
Nein.
Überleg gerade, ich habe gestern Abend noch mal geguckt. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Katrin.
Danke.
Liebe Zuhörer, wir haben Katrin Wilkens am Telefon, ich sage mal, am Mikrofon, so rum. Und ich habe gestern Abend in unserer Excel-Liste geguckt, weil ich weiß, ich habe dich da vor 3 Jahren draufgesetzt auf unsere Gästeliste.
Und ich habe nicht geantwortet.
Nee, das ist einfach nur so eine Liste an Menschen, okay. Ich hatte damals einen Zeitungsartikel, das habe ich auch schön in die Anmerkung geschrieben. Das Stichwort war Mutterschaft, toller Zeitungsartikel, siehe WhatsApp-Verlauf. Also habe ich mir gestern Abend diesen WhatsApp-Verlauf zwischen Cisa und mir gegeben bis 2020, um versucht, einen Zeitungsartikel von dir wiederzufinden. Ich habe ihn nicht gefunden. Von daher musst du gleich selber sagen, was das für ein Zeitungsartikel gewesen sein könnte. Du bist auf jeden Fall Autorin. Ja, das kommt gleich wieder. Hast du nicht so zerknittert gucken. Das kommt wieder, weil ich bin mir 100% sicher, wenn ich mich frage, wo war ich vor 3-4 Jahren, war ich gerade im Wiedereinstieg aus Kindern und Job und eine Mischung. Und ich habe wahrscheinlich dann einen Artikel zum Thema Mutterschaft gelesen, was eins deiner Bücher ist. Richtig?
Das ist ein Buch und das kam vor 3 Jahren raus. Guck, genau, mit so ganz, ganz vielen Presseartikeln. Und ja, du willst jetzt
den einen von mir haben?
Nein,
mach dir
aber über das Gedanken. Buch weiß ich noch Bescheid.
Das ist ein gutes Stück.
Da bin ich voll drin.
Das Buch habe ich leider nicht gelesen. Und gleichzeitig habe ich eine Idee, worum es geht. Und ich bin sehr gespannt zu hören, worum es denn am Ende geht in dem Buch und wie du dazu gekommen bist und so weiter.
Streng genommen ging es, glaube ich, um Grillkäse.
Grillkäse.
So fing das an.
Okay, ja,
dass ich am Anfang, ich habe mich richtig in Klausur zurückgezogen und habe das Buch bei meiner Patentante in Leverkusen geschrieben und musste 3 Kinder so alleine lassen. Wir hatten vorher noch ein kleines Abschiedsfest und ich habe dann so die Freunde im Garten gefragt, was interessiert euch denn an dem Thema Frauen und Wiedereinstieg? Und dann sagte die erste, Falsch, ich habe gefragt, was dürfte denn nicht drin vorkommen? Und Katha, die Erste, sagte, na, du darfst nicht zu streng sein, weil dann dann fühle ich mich als Leserin nicht gut. Das würde mich nicht so interessieren. Mhm. Und Line sagte, ja, ich hätte es gerne bunt und lustig und dass du ganz viele Facetten reinbringst. Und dann kam der erste Mann mit dem Grillkäse und mit dem Deckenwürstchen an und sagte so, also ehrlich gesagt interessiert mich an dem Thema Wiedereinstieg von Müttern nichts. Und dann gingen meine Kinder so sternförmig auseinander, weil sie genau wussten, oh, jetzt wird's lang und sehr weilig.
Jetzt packt sie die Keule aus.
Mein Mann sagte damals, au backe und biss auch in Würstchen. Und ich, ja, ich hatte mein Thema, dass es Männer nicht so interessiert hat.
Damals wie heute?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein gegen das eigene Geschlecht. Ich finde, dass Männer emanzipierter sich der Emanzipation mehr zugewandt haben in den letzten 10 Jahren als Frauen.
Das ist ein scharfer Satz.
Hm. Also
inwiefern? Also
die können, so wie du das vorhin erzählt hast, die sind perfekt im Geburtstagskochen, die können auf jedem Lernentwicklungsgespräch reüssieren, die können beim Elternabend sind die mit dabei. Und wenn du es jetzt mal umdrehst, Frauen und Geld verdienen, dann sieht das einfach noch echt dünn aus. Frauen verdienen nicht viel Geld. Und aber das ist das so die letzte Bastion, finde ich, die wir uns noch erobern müssen.
Sind das nicht völlig verschiedene Bereiche? Also kann man die tatsächlich vergleichen?
Ich finde, also wenn eine Familie sich gründet, dann ist meistens ja vorher der Zustand bei den allermeisten urbanen Familien, Mann und Frau arbeiten beide 35 bis 40 Stunden.
Meistens auf einem ähnlichen Gehalts. Wenn es
ja, der Gender Pay Gap, der ist, glaube ich, nur 6%, ja, wenn man ihn bereinigt. Also auf einem ähnlichen Level auf jeden Fall so, dass die Frau völlig selbstverständlich in ihre Rente einzahlt, dass die Frau selbstverständlich Geld verdient, das sie auch selber verwaltet. So, und dann kommt der Klassiker, der bei uns auch so ein bisschen war, vor 19 Jahren. Kann man das bitte rausschneiden, das 19?
Wieso?
Warum? Mein Mann ein gut verdienender Arzt und sagte, ja, willst du, dass ich zu Hause bleibe oder du?
Hm. Was hast du denn gemacht damals?
Ich war Journalistin, da ging das ganz gut. Also ich konnte viel zu Hause selber schreiben. Mhm. Ich habe tatsächlich dann noch in der Schwangerschaft meinen ersten Buchvertrag gekriegt und hatte mein Kind hier immer so an der Brust und habe dann vorneweg getippt. Es hat zum Glück keiner gesehen, aber es ging ganz gut. Es war aber deutlich weniger. Und beim zweiten wurde es noch weniger. Und bei dem dritten Kind näherte ich mich so langsam den Spargelrezepten an. Also die erwartbaren Stücke, die man dann auch vorbereiten kann und die eben nicht mehr ein launiges ich bin mal von Geo nach Tokio geschickt worden. Kannst du Lost in Translation nachspielen? Nee, solche Aufträge kriegst du ja nicht mehr als junge Mutter. Also aus guten Gründen. Wie gesagt, Spargelrezepte. Und das war dann ganz schnell so, dass ich auch in so einer ganz biederen Rolle war und dachte, ja, das ist ja alles richtig. Ich wollte das so mit den Kindern.
Und wer aber bieder ist ja eher negativ besetzt.
Nochmal was?
Das Wort Bieder.
Ja, na, die Solidität braucht es ja auch für eine junge Familie. Die Struktur, das Regelmäßige, die Routine, wie immer man das nennt. Aber ich habe mich auch immer häufiger gefragt, ja, und wer bin ich, wenn ich nicht Mutter bin? Und mein Mann kam damals rein und manchmal nach Hause und sagte, Mist, Kochwäsche. Ich hatte 2 Reanimationen zur gleichen Zeit. Und ich bin zusammengebrochen, weil ich dachte, ich wäre schon mit einer halben Reanimation ganz zufrieden. Also kannst du mir irgendwas Aufregendes mal geben?
Reanimation wäre schön.
Ich bin damals dann zu ihm, ja, und ich habe einen neuen Supermarkt ausprobiert heute. Das war so mein Erlebnisfeld. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen mir überlegt, was können denn Journalisten gut? Die können gut erzählen, die können gut eine Geschichte weiterdrehen, die können fragen, können auch mal sagen, das glaube ich nicht. Das ist so erlaubt. Also bei Journalisten ist dieses, das glaube ich nicht, erlaubt.
Tabuthemen brechen auch so ein bisschen?
Auch das mal. Aber wenn du dir überlegst, wo in einem öffentlichen Raum ist dieses, das glaube ich nicht, eigentlich erlaubt? Unter Therapeuten nicht, unter Ärzten wäre es auch nicht cool, unter Lehrern auch nicht.
Bei Anwälten?
Na, also ich würde ja zu keinem Anwalt gehen wollen, der sagt das.
Naja, und auf der Suche nach der Wahrheit.
Und wenn, dann wäre es der Richter und dann hätte er sofort einen Befangenheitsantrag am Hals und das Verfahren würde ein- oder umgestellt werden. Also auch der Richter dürfte nicht sagen, das glaube ich Ihnen nicht. Der dürfte die Konsequenz daraus ziehen, aber er dürfte es nicht sagen. Das ist immer so. So, und ich finde, Journalisten haben so ein freies Feld. Die dürfen sich auch den dreckigen Teil einer Kommunikation nehmen. Und dann haben Miriam und ich tatsächlich überlegt, IDO zu gründen, um jungen Müttern mit dem Gleichen zu helfen, was wir gerne gehabt hätte, nach der Babypause einen neuen Job zu suchen. Dann kommen da ganz viele Fragen an dem Tag zustande. Also wir fragen zum Beispiel, wie kochen Sie? Wenn jemand sagt, oh, es muss wahnsinnig schnell gehen, Tüte auf, rapp, zapp, fertig, dann ist der wahrscheinlich in anderen Gebieten auch eher ein pragmatischer Typ. Und legt gar nicht auf das Zelebrieren. Guck mal hier auf die schönen, sind ja nicht Räucherstäbchen, sondern?
Das ist, welches Holz?
Paulo Santo.
Das Zelebrieren einer Atmosphäre, einer Zeit, eines Augenblicks ist denen dann wahrscheinlich nicht so wichtig. Und wenn jemand sagt, oh, ich kaufe einmal in der Woche ein und habe für jeden Tag ein festgelegtes Gericht. Dann klingt das auch sehr nach Pragmatismus.
Struktur
und Ordnung. Und wenn jemand sagt, oh, ich guck mal, was im Kühlschrank ist und dann worauf ich Hunger habe und dann würfel ich zusammen, schmeckt auch nicht immer toll, geht dann auch. Da ist dann schon viel mehr kreativer Anteil. Heißt das, dass wir danach sagen, ja, und Sie werden Koch? Nee, aber man kann sich von dort aus weiter hangeln. Also wenn das eine Frau zu mir gesagt hätte, dann hätte ich gefragt, was war denn mal so ein richtig misslungenes Gericht? Und dann, wenn sie erzählen würde, ja, da ist mir einmal der Reis, der war wirklich 2 Minuten zu lange im Wasser, dann weiß ich, oh, da ist ein hoher Perfektionismusanspruch da. Wenn die so wie meine Tante gesagt hätte, ach, das hatte ein bisschen Schimmel, aber das konnte man gut abkratzen. Dann hätte ich gedacht, okay, da ist
eine gewisse Genialität.
Ja.
Oder wie, ich hab dir das abgenommen. Wie hättest du es benannt?
Da ist zumindest Raum. Raum für weiter Fragen und Raum für so. Und so gehen wir eigentlich den ganzen Tag auf die Reise. Auf die Reise nach der Frage, wer bin ich, wenn ich nicht nur Mutter bin? Und das gebe ich zu, mir ist das Geld verdienen für Frauen echt ein Anliegen und ein wichtiges, weil ich immer noch finde, dass wir uns gerade wir akademischen, gebildeten, urbanen Frauen uns zu wenig um sowas Ekelhaftes, Altmodisches, Kokidenthaftes wie die Rente kümmern.
Mhm.
Stimmt.
Ich habe letztens ich weiß gar nicht, wo das war, dass es nicht darum gehen kann, Rentenlücken zu schließen, sondern wirklich auch zu schauen, wie kann ich denn Vermögen aufbauen in der Rente? Also über dieses hinaus, die Rentenlücke muss geschlossen werden. Also da schon hinzugucken ist ja ein Schritt und dann aber auch noch weiter zu gucken. Also dass die Rentenlücke zu schließen ist schon, glaube ich, bei uns Frauen nicht existent, dieses Thema. Und dann noch darüber hinaus zu sagen, okay, wie kann ich denn in der Rente auch noch mehr als nur Lücken schließen, das ist noch weniger existent.
Ja, und dann fängt es genau an, dass man sehr, sehr fein gucken muss, ab wann überfordert man auch eine Frau. Und da ist es sehr hilfreich, dass ich selber auch 3 Kinder habe und auch genau wusste, als die so 1, 3 und 5 waren oder so, wenn mir da jemand gesagt hätte, das ist sehr wichtig, dass du auch noch Vermögen aufbaust.
Wärst du komplett überfordert gewesen.
Dann hätte ich mich wahrscheinlich hier gleich in die Alster gestürzt und hätte gesagt zu den Kindern, wartet mal auf Papa oder so. Aber du hast total recht. Eigentlich wäre das schon auch noch ein Thema.
Aber es wäre sehr männlich, sag ich mal. Ich glaube, Männer würden darüber nachdenken. So, wie kann ich nicht nur irgendwie eine Lücke schließen, die vielleicht da ist, sondern wie kann ich auch richtig gut leben? Die Frage ist, warum stellen wir Frauen uns das nicht und rutschen dann in die Überforderung?
Ich hatte mal eine Kundin, die sagte mir, wenn ich zu viel über die Gelddinge nachdenke, dann verliere ich meine Fuckability. Und das war.
Was heißt denn das?
Genau das.
Ja, aber gib mal ein Beispiel, finde ich jetzt. Da bleibe ich schon hängen. Gebe ich zu. Wenn ich zu viel über Geld nachdenke und mir Sorgen mache oder überhaupt nur nachdenke,
dann verliert sie einen Teil ihrer sehr schön empfundenen weiblichen Identität.
Interesting. Okay.
Ja, jetzt kann man sagen, ich bin ja schon deutlich älter, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe. Das kommt einem auch so wahnsinnig weit weg manchmal vor. Mhm. Aber dieses Gefühl in Ansätzen, das kenne ich von früher tatsächlich auch noch, dass man dann manchmal denkt, naja, ich will aber ja auch für die Kinder da sein. Und dafür habe ich sie ja nicht gekriegt, um sie sofort in die Fremdbetreuung zu stecken. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Kundin, die hat tatsächlich ihre Kinder 8 Wochen nach der Geburt weggegeben. Das kann man auch machen. Und ich glaube nicht, dass aus Leben dieser Kinder ein Massenmörder wird oder ein charakterlich defizitäres Wesen. Mhm. Aber diese Trennungsbereitschaft, die muss man erstmal mitbringen. Und ich hätte die damals auch nicht mitgebracht. Mhm. Und dann rutscht man so in eine Retraditionalisierungsrolle, ja? Also, am Anfang sagt man, na ja, du kannst ja auch nicht stillen. 3 Jahre später denkt man, ja, den Kindergeburtstag kriegst du auch nicht so schön hin. Das stimmt tatsächlich, also dass man sich immer mehr in so, und das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich, reinsetzt. Ich weiß, die Kindergeburtstage, die mein Mann organisiert hat, die waren schon immer deutlich frugaler, nicht so dekorativ, nicht so, huch, nee, Geschenke für die anderen Kinder, muss man das mitbringen? Ach Quatsch, das habe ich jetzt weggelassen.
Okay. Aber du hast es offensichtlich losgelassen. Und ihr habt euch das aufgeteilt. Also einen Geburtstag hast du gemacht, den nächsten hat er gemacht.
Nee, das war schon eher 90-10.
Ja. Also das. Aber immerhin. Also ich meine,
er hat einmal einen Geburtstag gemacht und dann nie wieder.
Obwohl, daran kann er ändern. Meiner hat nachher so Sleepover-Geburtstage gemacht, als die pubertär waren. Da war ich dann draußen.
An der Stelle muss ich eine Lanze brechen für meinen Ex-Mann. Wir haben eine 50-50-Regelung mit den Kindern. Und jetzt hatte meine Tochter gerade ihren Geburtstag letzte Woche und wir richten das immer abwechselnd aus, also einmal er, einmal ich. Und er hat das heldenhaft gemacht. Also es war ein mega geiler Geburtstag. Es ist anders als den Geburtstag, den ich machen würde, definitiv. Aber auch anders geil. Also es ist irgendwie auch.
Ja, das ist ja sowieso. So. Das würden die Kinder, glaube ich, eh sagen.
Mein Albtraumgeburtstag war, als mein Ältester 4 wurde und er bekam von uns so eine grüne Waldschrat-Kasper-Puppe. Die mussten die Kinder ausführlich suchen im Stadtpark auf einer Schnitzeljagd. Und mein Mann war dafür verantwortlich, diese Puppe zu verstecken. Und versteckt Notfallmediziner, die direkt neben einer sehr toten Taube.
Oh, ja. Ich dachte, ist gut beschützt.
Das heißt, als sie die denn endlich gefunden haben, standen 5 oder 10 Kinder schockgefroren um diese Taube. Und ich musste sagen, Sag mal, Matthias, hast du sie noch alle ganz stramm? Das waren dann die Momente, wo ich dachte, okay, nächstes Jahr mache ich das wieder.
Schon okay. Ja, wir hatten jetzt keine toten Tauben, Gott sei Dank. Ich habe, glaube ich, eine Idee, was du meinst. Wie ist es denn heute mit, also würdest du sagen, dass es, ich glaube, ich habe beides erlebt. Also mit meinem Ex-Mann ist es sehr, wir haben beide gearbeitet, wir haben uns beide um die Kinder gekümmert, also sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Jetzt mit meinem zweiten Partner und dem, gut, jetzt ist unser Sohn auch noch klein. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist eher klassisch. Also ne, er arbeitet, ich bin momentan zu Hause, kümmere mich um die Kinder. Mit drei Kindern muss ich auch sagen, ist es nochmal eine andere Herausforderung. Ich arbeite trotzdem, aber stundenmäßig und geldmäßig ist das natürlich nicht ansatzweise das, was was mal war und auch was ich vergleichen könnte. Wo stehen die Frauen heute? Also ist das, würdest du sagen, es gibt alles? Würdest du sagen?
Also ich finde, Frauen haben schon einen größeren Blick darauf, wieder in die Arbeit zu kommen. Mhm. Ganz deutlich. Aber ich glaube, im Moment ist richtig Karriere machen insgesamt kein richtig geiler Lebenswert. Mhm.
Und zwar, bei Männern wie Frauen oder bei Frauen?
Ja, schon auch. Wir beraten ja auch zunehmend mehr Männer. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viele sich da auch öffnen und sagen, ich schaffe nicht mehr als 30 Stunden. So. Mhm. Und dann könnte man hingehen und sagen, hä, das haben unsere Eltern ja auch geschafft, du musst doch eine Familie. Bullshit, es ist so ein dichtes Arbeitsleben und so eine große Gleichzeitigkeit, dass es tatsächlich auch für Männer echt schwierig ist, so dieses Prinzip, ich ernähre die Familie auf 40 oder 50 Stunden durchzuziehen. Es kommt mir immer ein bisschen darauf an, welche Art von Arbeit das ist, ja. Also ein Arzt zum Beispiel, der immer einen Patienten pro Zeiteinheit hat, der hat eine völlig andere Selbstwirksamkeit, weil er einen Fall hat, den abarbeitet, dann dokumentiert und dann zum nächsten geht. In einer Notaufnahme, wo einfach wirklich 30 nebeneinander liegen, ist das auch schon wieder ein bisschen was anderes. Und wenn man sich manche Marketing-Zoom-Dauerkonferenztage anguckt, wo man eine Kachel nach der anderen der zugucken muss, das ist viel auslaugender, als man so meint.
Nee, das glaube ich. Mhm.
Und das, was unsere Aufgabe ist, ist sozusagen immer ein bisschen den gesunden Egoismus von den Frauen wieder zu wecken. Was möchtest du denn machen? Was ist denn deine Identität? Außerhalb dessen, was man so distinktionsmäßig sagt. Ganz viele sagen Purpose. Und manchmal sage ich, wäre denn Karriere nicht viel besser?
Ja. Kann man das nicht beides machen? Bedingt nicht das eine das andere? Auch?
Ja, nee, nicht immer. Also nicht immer. Die Jobs, wo du Karriere und Purpose hast, die sind noch geringer. Weil oft das eine das andere ausschließt. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, in einer NGO hast du nicht besonders viele Karrieremöglichkeiten. Okay. Mhm. Als einfache Streifenpolizistin weißt du zwar jeden Tag, was du gemacht hast, aber du bist nicht groß auf der Karriereleiter. Wenn du ein Head of Tralala bist, dann hast du vielleicht einen Dienstwagen, vielleicht ein Diensthandy, vielleicht auch eine tolle Visitenkarte. Aber wenn dich deine Kinder abends fragen, und was hast du heute gemacht? Dann musst du vielleicht sagen, ja, ich habe noch dafür gesorgt, dass bei dem Flyer die Grünsättigung um 3% angehoben wurde. Und dann kommen schon auch oft so die Fragen nach dem Sinn. Und dann ist es unsere Aufgabe zu gucken, welcher Sinn ist für dich denn ein guter Sinn? Ist es ein guter Sinn, wenn du die Welt rettest, wenn du ganz global was machst? Ist es ein guter Sinn, wenn du in deiner Stadt aktiv bist? Ist es ein guter Sinn, wenn du ganz direkt im 1-zu-1-Kontakt mit einem ein gutes Gespräch führst? Oder ist es ein guter Sinn, und das gibt's ja auch, wenn man einfach nur Spaß bei der Arbeit hat. Punkt.
Und kommt dann deiner Erfahrung nach das Geldverdienen automatisch?
Nein.
Das heißt, das ist ein extra Faktor.
Es ist immer die Frage, mit wie viel Geld wie viel Geld brauche ich für das System? Mhm. So, und das ist auch die Frage, man kann sich das ja sehr wohl aufteilen. Also wenn du sagst, ihr habt noch eher traditionelles Rollenmodell, dann
ich würde sagen 50er Jahre. Und zwar nicht nur theoretisch.
Dann wäre ja eine faire Sache, weil in den 50er Jahren waren die Frauen im Falle einer Scheidung doch besser abgesichert. Mhm. Dann wäre es fair, wenn dein zweiter Mann dir vielleicht einen kleinen extra Rentenbeitrag zahlt. So. Und wenn ihr mit 65 immer noch zusammen seid, dann könnt ihr das verballern oder gemeinsam ausgeben, wie auch immer, für den Fall, dass du dich vorher trennst oder er sich von dir, hättest du einfach einen Ausgleich für die Zeit, wo du ihm im Grunde auch für seine Karriere den Rücken freigehalten hast.
Hätte ich ja aber im Falle einer Trennung, glaube ich, ne? Also ein Versorgungsausgleich, wenn ich dann soweit informiert wäre bei der Trennung, dass das durchgeführt werden könnte und ich darauf bestehen würde, würde der Ausgleich ja stattfinden, das heißt.
Ja, aber auch immer nur für die Zeit, die ihr verheiratet seid.
Das ist richtig.
Und das heißt auch, das ist immer ein mickrig weniger kleiner Betrag. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass sich das Scheidungsgesetz vor 4, 5, 6, 7 Jahren geändert hat. Das heißt, heute gilt es so, wenn das jüngste Kind 3 Jahre alt geworden ist, dann hat die Frau keinen Anspruch mehr auf Unterhalt. Mhm. Und ich weiß, als meine Kinder so 3, 5 und 7 waren, dass ich ganz oft dachte, dann hole ich mal heute vielleicht noch ein Steak vom Metzger. Ja, ich habe wirklich ernsthaft gedacht, krass, wenn ich die jetzt durchfüttern müsste, 3 Kinder in dem Alter, das würde ich gar nicht schaffen. Also, dass es wirklich familienernährend ist. Mhm. Die waren da, der Große war gerade in der Schule. Mhm. Der Mittlere war noch Remi-Demi in der Kita und die Kleine kam da, die wechselte von der Krippe in die Kita. Wie soll man denn da Vollzeit arbeiten, was man denn aber bräuchte, um diesen Lebensunterhalt auch finanzieren zu können?
Und geht es in erster Linie um eine Unwissenheit der Frauen? Also, weil ich denke nur kurz dran, weil mein einer Sohn zu mir sagte, das wäre schon ganz schön krass, was man alles bedenken müsste, wenn man auszieht aus dem Elternhaus, um zu studieren oder sonst was für eine Ausbildung zu machen, ist egal. Und er hätte ganz viele Sachen sich so mühsam erarbeiten müssen, also ganz banal, was passiert mit dem Mietvertrag, was muss da drin stehen, was muss ich dafür haben, Stromkosten abrechnen, das sind banale Dinge. Und da sagte er, das fand ich sehr klug. Das wäre eigentlich 1000-mal geiler, wenn er da in der Schule schon was zugelernt hätte.
Kam die ganze Zeit bei mir schon, das müsste eigentlich ein Schulfach sein.
Genau. Mhm. Also dieses, wie geht dieses...
Wie stellt man sich auf?
Wie stellt man sich auf in der Welt, die heute ist?
Ob da jetzt unbedingt Lehrer die allergeilsten Vorbilder wären, weil bei denen ist ja so wahnsinnig viel geregelt.
Ja, aber deswegen können sie es ja trotzdem mit Kindern erarbeiten.
Ja, das wäre sicher mal eine sinnvolle Maßnahme.
Ja, man sorry, weiß, ich muss da einmal reinspringen. Ich bin 100% bei dir und gleichzeitig sage ich ja. Und irgendwie, wir wälzen auch schon ganz schön viel auf Lehrer immer ab und sagen ja so nach dem Motto, das Kind geht in die Schule und die ganze Verantwortung ist da. Und ich finde, in großen Teilen müssen sich das auch die Eltern anziehen und sagen, okay, wie will ich denn, dass mein Kind später durchs Leben geht?
Unbedingt.
Also was bringe ich dem Kind bei, was eben nicht durch die Schule abgedeckt wird?
Man weiß aus Studien heute, dass Mädchen sich vor allen Dingen an den Müttern orientieren, was so Finanzklugheit oder Finanzcleverness oder so angeht. Jungs suchen sich das auch aus TikTok-Freunden, aus anderen Quellen zusammen.
Ach interessant, die Mädchen nicht?
Die Mädchen nach Studienlage nicht.
Woran liegt das?
Oh, uff.
Also nur ein Guess?
Keine Ahnung. Mhm. Aber seitdem ich das weiß, achte ich noch mehr als früher drauf, wenn ich mit meiner Tochter einkaufen gehe. Die Sachen sind auf dem Band, frage ich sie, wie viel kostet das? Wer näher dran ist an der Preis, am Preisschätzen, hat gewonnen. Mhm. Wenn ich im Laden bin, mit ihr bin und zwei Kleider in der Hand habe, sage ich grün oder blau, welches ist teurer?
Dass sie ein Gefühl dafür kriegt? Mhm.
Wenn ich den Urlaub buche, lasse ich sie lesen, wie viel das kostet.
Mhm. Sie ist wie alt? Deine Tochter?
Fast 14.
Okay, well, gut, da kann man das auch schon.
Fast, ja, also voll, jetzt unbedingt. Noch 13. Mhm. Das mache ich aber auch. Also ich rede auch ganz offen über Zahlen.
Ja,
wir, also das schon immer.
Wir auch.
Übrigens, das kostet X.
Sorgt auch für
Unmut
oder für großes Gelächter an vielen Stellen und die besten Stories. Aber
erzähl weiter. Ist eher ein Tabu. Ist eher ein Tabu. Das wird nicht. Wird nicht gerne gemacht.
Mhm, so. Dieser Satz, darüber spricht man nicht, der fällt, muss ich leider auch sagen, hier dann auch mal, weil die Kinder dann auch natürlich mit diesem Wissen, was sie jetzt gerade erlangt haben, also das Lego hat jetzt 34,90 Euro gekostet, damit gehen sie dann auch raus.
Genau.
So. Und das wiederum erzeugt bei mir so ein, dass ich denke, muss das schon sein, und gleichzeitig bin ich bei dir, dass ich sage, ich finde es total wichtig, dass die Kinder ein Gefühl dafür kriegen, dass die wissen, sie kriegen 1 Euro Taschengeld. Mein Sohn ist in der ersten Klasse, kriegt 1 Euro Taschengeld. Meine Tochter kriegt 3 Euro Taschengeld. Dass sie wissen, das und das können sie dafür kaufen und auch selber das erfahren, also rausgeben und wiederbekommen. Und dann eben auch merken, ja, ein Lego für 39 Euro ist eine verfickt lange Sparzeit.
Hast du verfickt gerade gesagt?
Ja.
Naja, und so ein bisschen ist das eben. Vielleicht liegt es daran, dass wir Mütter ganz lange immer auf Fremdbedürfnisse geguckt haben. Wir haben immer seit der Geburt dann auf das erste, zweite, dritte geachtet. Was sind die Bedürfnisse von anderen?
Mhm. Auch gerne auf die Bedürfnisse des Mannes.
Ja, klar. Also ob der jetzt noch mit, das vierte Kind, das fünfte Kind hat Fell, da ist noch ein Hund dabei, da muss man dann auch gucken, dass der geimpft wird. Mhm. Und dann verliert man irgendwann den Blick für sich selber. Mhm. Und das fühlt sich, man rutscht da auch so rein. Das fühlt sich irgendwie falsch an, wenn man denn vom Mann einen Rentenausgleich einfordert. Also, hä, wieso das denn? Ich zahle doch schon die ganze Miete. Mhm. Hä, warum? Weil du gerade die ganze Zeit in deine Rente einzahlst. Mhm. Und diese Gespräche sind unangenehm, weil sie was mit sich Raum nehmen zu tun haben, weil sie was mit ich stehe für mich ein zu tun haben. Interessanterweise oft sage ich, probieren Sie es doch einfach mal aus. Viele Männer sind auch ganz froh, wenn sie sich so freikaufen können. Das ist tatsächlich oft für Männer ein geringeres Problem, als es für die Frauen ist, das anzusprechen.
Also, ich kann ja nur von meiner Trennung damals, Scheidung sprechen. Das war mein größtes Learning und ich musste mir das echt hart erarbeiten, für mich einzustehen und genau diese Punkte auch abzufordern mit einem, und ich stehe da wirklich dahinter und nicht mit einem, ich fühle mich dabei eigentlich schlecht. Weil dann kommt es, also
dann. Aber es war auch ein Prozess.
Es war
ein, also und ich glaube,
meine, du warst da nah dran. Es war ein beschissen langer, echt Riesenprozess.
Ja, und wir sind ganz schnell in dem, also habe ich auch viele Freundinnen, die lieber 2 Schippen weniger nehmen und sagen, ich möchte keinen Streit, ist doch dann okay. Ist zwar viel zu wenig, als mir eigentlich zusteht, also jetzt im Falle einer Trennung. Mhm. Aber ich möchte irgendwie auch meine Ruhe. Also ich möchte jetzt nicht jahrelang kämpfen und. Das finde ich schon sehr, sehr klassisch.
Ja, und ich merke, dass ich tatsächlich wütend werde. Wenn wütend werde, stellvertretend für die Frauen, die dann bei mir sitzen. Mhm. Ist ganz gut, wir machen die Beratung ja immer zu zweit. Deswegen gibt es dann immer einen Kollegen, eine Kollegin, die mich ein bisschen bremst.
Vielleicht kam die Wut auch schon bei mir an, dass ich diese ganzen Kraftausdrücke, merke ich gerade, benutze. Das tue ich ja sonst nicht. Was ist da los?
Aber das ist so eine kollektive Wut.
Ja,
if
ja,
I
ja.
May say.
Nee, also, ich bin über mich selbst überrascht. Ich denke, das ist eigentlich nicht mein Wortschatz, aber offensichtlich ist das ja da. Mhm.
Naja, und man kann dem ja auch anders begegnen, indem man sagt, okay, es sind halt vorgenommen 3, 4, 5 Jahre oder 7, wie auch immer. Und danach starte ich wieder mit was Neuem. Und sich auch den Raum zu nehmen, ja, ich mache jetzt noch eine neue Ausbildung. Ja, ich nehme auch da den Raum, nochmal etwas zu lernen. Vielleicht sogar auch das, was ich im ersten Leben, im ersten Beruf gelernt habe, ein bisschen aufzugeben. Mit Kind denkt man anders als ohne.
Das ist auch nochmal ein schöner Satz. Man kann sich noch so viel vorher überlegen im Kopf. Also ich mache da, also wenn das Kind oder die Kinder dann da sind, dann mache ich auf jeden Fall so und so. Also
ja, ja.
In dem Moment, in dem dieses Kind auf der Welt ist oder dann diese Kinder, ändert sich alles.
Da ändert sich alles, weil ja auch die Kinder anders sind.
Ja, das kommt dazu, aber das ist, glaube ich, ein großer Satz, der ist logischerweise nicht von mir. Aber du kannst alles in deinem Leben verändern. Jede Entscheidung wieder anders für wo wohne ich, was ist mein Job, mit wem lebe ich zusammen, was trinke ich, was esse ich, was sonst wie. Aber die Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen, kannst ja nicht, die steht.
Diesen Satz hättest du dieser jungen französischen Mutter, von die durch die Medien so gegeistert ist, mal mitgeben sollen. Die hat, das finde ich faszinierend, die hat ihr Kind wirklich, wirklich ernsthaft 3 Jahre lang alleine wohnen lassen. Von 7 bis 9. Kam ab und zu und brachte die Wäsche vorbei. Und der Junge war jeden Morgen pünktlich in der Schule. Mhm. Hat sich das Essen zusammen geklaut. Und naja, das ist ein großer Einzelfall. So.
Gut.
Und? Aber die meisten Mütter bereuen das ja auch gar nicht, dass sie Kinder gekriegt haben und wollen aber trotzdem irgendwann ihre Identität auch wieder entdecken.
Ist ja auch.
Und das hat ja auch was mit Attraktivität zu tun oder mit sich ganz fühlen. Das muss man ja nicht immer so staubtrocken am Geld festmachen. Darf man, aber muss man gar nicht. Ja, es hat was, finde ich, mit Attraktivität zu tun. Interessiere ich mich noch für irgendwas anderes als, oh je, ich wachse und sehe Pferdchen-Schwimmkurse und findest du nicht auch, dass Frühgebärdenkurse für Kinder ganz wichtig sind? Das war mein persönliches, echter Tiefpunkt, dass ich dann nach Hause gekommen bin und sagte, Matthias, ich finde, wir sollten einen Frühgebärdenkurs mit Oskar machen. Ja, der arme Junge war ein halbes Jahr alt und sollte jetzt also lernen.
Zeichensprache.
Ja, Zeichensprache. Und mein Mann guckte mich an und sagte, wollen wir das nicht lieber irgendwie gut verfuttern? Nein, das ist ganz wichtig. Ich war 4-mal da und
ach, immerhin.
Naja, ich wollte ja dann auch wirklich, dass dieser Bengel irgendwie was von diesen Gesten lernt. Das war schlimm, weil der schlief schnurgerade ein, sobald der Kurs anfing. Das macht man ja alles. Und manchmal wünsche ich mir einfach, dass wir Frauen noch ein Stückchen mehr lernen, ähnlich viel Ehrgeiz auch für uns selber aufzuwenden.
Das ist sehr schön. Ich würde gerne noch einmal aber davor auch noch mal für die Frauen sprechen, die wirklich grundzufrieden sind in dem Muttersein.
Ja, das finde ich voll okay.
Weil das würde ich echt so differenzieren, so jetzt nach 28 Jahre Muttersein. Es gibt so eine riesen Bandbreite an Frauen- und Muttergefühlen. Und manche, die sind noch gar nicht aus dem Kreißsaal raus und denken, fuck you all, das ist doch so ätzend. Also ich habe doch überhaupt keinen Bock, hier jetzt die Kuh zu machen und so weiter. Wo ist wieder mein Büro? Und ich rufe erstmal meinen Assistenten an und
die
so weiter.
Kuh zu machen?
Ist das so? Das war mein Hauptgefühl beim Stillen.
Muss ich leider auch gestehen, als das ich ist noch wie eine an diese Kuh. Doppel, ja. Also Gott sei Dank, liegt es fast ein Jahrzehnt zurück, aber an diese doppelspurige hätte ich fast gesagt,
genau,
Milchpumpe.
Genau.
Und dann sitzt du da, merp, merp, merp und fühlst dich einfach nur wie die Kuh im Stall. Also da gibt es einfach nichts anderes.
Ich finde das voll okay. Da haben wir in Deutschland eine größere Freiheit als beispielsweise in Frankreich. In Frankreich gibt es eine lange Ammentradition und das heißt
heute auch noch.
Es ist eine Kultur, es ist eine Ammenkultur. Man wollte die Frau schnell dem Mann wieder verfügbar und attraktiv machen.
Zauberhaft.
Deswegen wurden so früh auch Ammen eingesetzt. Interessant.
Schönes Patriarchat nochmal.
Rousseau im 19. Jahrhundert, der schwärmte sehr für das Stillen der Frau, damit er die nämlich so von der Straße ein bisschen wegkriegt, von der französischen Revolution. Da haben sich die deutschen Frauen mehr dran gehalten. Also ja, wir haben total viel mehr Freiheit. Aber kennst du das noch früher von der Sesamstraße? Da gab es doch mal so einen Film, die Was passiert dann Maschine.
Nee.
Also da war dann irgendwie eine blaue Kugel und wenn dann fragte irgend so eine Handpuppe, und was passiert dann, wenn die blaue auf die grüne trifft, dann so. Und manchmal muss man sich diese was passiert dann Maschine einmal angucken, was ist in 15 Jahren? Wie sieht es dann aus mit meiner Rente? Wie sieht es dann aus mit meinen täglichen Interessen? Tatsächlich gibt es nur in Deutschland den ICD-Code für Empty-Nest-Syndrom. Also wirklich für eine nachgewiesene Erkrankung, wenn Frauen sich von ihren Kindern trennen und lösen müssen.
Weil die natürlicherweise aus dem Haus gehen.
Ja.
Ne? Also wir reden ja nicht von irgendeiner anderen Art von Trennung, sondern einfach nur, dass die ihr eigenes Leben führen.
Ja.
Woraufhin man ja hoffentlich 18, 19 Jahre hingearbeitet hat. Aber da ist auch schon ein kleiner Haken drin.
Da ist ein bisschen der Haken drin. Weiß, wenn du so gar kein eigenes Feld hast, dann bist du natürlich auch sehr dem Produkt deiner Mühen echt verbunden.
Und jetzt nett wird formuliert.
Das, also jetzt wird das emotional natürlich ganz schwierig. Warum soll ich dann mich lösen von diesem Produkt? Also der Körper wäre blöd, wenn er sagt, ja, geh mal. So. Deswegen versuche ich immer, wie sagt man denn, eine gute Ersatzbeschäftigung zu finden.
Naja, du willst ja eher in Richtung Purpose gehen oder was du auch am Anfang gesagt hast, was ist denn meine Identität? Und die Frage hatten wir auch schon im Podcast, ich weiß nicht, ob einmal oder mehrfach, und haben wir auch schon vorher drüber geredet, wer bin ich als Frau, wenn ich mich nicht mehr kümmer oder weniger kümmer, was ja ganz automatisch, also mit den Wechseljahren kommt es automatisch, weil die Hormonlage sich verändert. Aber was ist, wenn ich kleine Kinder habe und mich für mich auch noch interessiere?
Ja. Und das ist kein Entweder-Oder, es darf ein Sowohl-als-auch sein. Mhm. Man kann beides.
Wie hast du es denn dann gemacht?
Ich habe tatsächlich IDO gegründet.
Darf ich einmal kurz fragen? Ich hätte es natürlich IDO genannt. Ich habe es da gelesen und dann überlegt, okay, was ist es denn? Also es geht ums Tun und ich tue. So habe ich es mir zusammen gedacht. Wahrscheinlich ist es ganz anders.
IDO kommt eigentlich aus dem Japanischen und bedeutet Weg und Veränderung. Und wir haben immer gedacht, der größte Weg und die größte Veränderung passiert tatsächlich, wenn eine Frau Mutter wird, so in ihrem Leben. Aber Journalisten haben ja immer gerne Wortspiele. Klar wird aus IDO irgendwann auch IDO.
Zumal ich dem Japanischen
und dann
nicht besonders eng verbunden bin.
Stehen wir alle plötzlich vorm Traualtar.
Naja, also ich habe IDO. IDO geht aber auch.
Aber bin ich jetzt die Erste, die das sagt?
Nein, das wird immer fröhlich durcheinander gewechselt. Und das ist auch völlig okay. Das habe ich gegründet, als meine Tochter 2 Jahre alt war. Da waren die Kinder 2, 4 und 6. Und damals haben wir das nur 2-mal in der Woche gemacht. Das ging ganz gut mit Kindern und Haushalt. Also dann sind wir wirklich 2 ganze Tage weg gewesen, von morgens bis abends. Am Anfang auch noch, spätabends so. Und haben dann die Kundin, die ihren Lebenslauf und einen Fragebogen eingereicht haben, gelöchert und gelöchert und gelöchert, haben uns wieder zurückgezogen, haben das zusammengeworfen.
Und dann haben in dem Fall die Männer übernommen, also dein Mann war Arzt und dann hast du es mittwochs und freitags gemacht, weil irgendwie mittwochs und damit das freitags die Praxis zu ist, oder war das unabhängig?
Dienstag und Donnerstag waren die kurzen Tage, aber sonst passte das schon so. Ja.
Okay.
Wir hatten aber auch, immer ein Au-pair. Und das war tatsächlich für mich eine ganz große Befreiung und Entlastung.
Ja.
So,
bin auch großer Fan davon.
Wir hatten immer männliche Au-pairs ich werde das nie vergessen. Sasa, der Erste, der marschierte dann mit 3 Kindern immer zum Schwimmen. 2, 4 und 6. Und beim ersten Mal kamen die Jungs ganz aufgeregt wieder und sagten, Mama, Lulu hat ins Wasser geklopst. Und ich dachte, oh nee, scheiße. Und Sasa tröstete aber sehr georgisch und sagte, keine Probleme, ich habe verwedelt.
Seitdem einer der Running Gags bei euch wahrscheinlich.
Ja, weil er mir ganz viel beigebracht hat. Also dieses keine Probleme, ich habe verwedelt, stand einfach für, ich habe eine völlig andere Art. Die werden trotzdem groß.
Ja, und wenn man locker durch die Hose atmen kommt bei mir. Also
locker durch die Hose war mir nicht so gegeben als junge Mutter, auch als Mittelalte und Alter nicht. Aber Sasa war... Der war sensationell und der war einfach nochmal für die Kinder auch nachmittags um 3. Ich gehe zum Fußballspielen, wer kommt mit? Mhm. Mega. Oder wir hatten Samson einmal, der kam dann am Samstagabend so um 9:30, gerade so in dem Moment, wo du überlegst, oh, wer geht jetzt zum Zähneputzen? Da sagt er, Oskar, Anton, Lulu, alle mitkommen, wir gehen in die Milchstraße, wir machen eine Nachtwanderung. Und die Milchstraße gibt's ja hier in Hamburg, also sind die losgezogen und alle Kinder durften sich etwas aussuchen für exakt 1,99 €. Nicht billiger, nicht teurer. Was für ein unfassbares Geschenk für die Kinder und für uns euch. Genauso. Wir saßen auf dem Sofa, Matthias und ich, und konnten uns gar nicht so richtig... Wir haben ganz lange geschwiegen vor lauter Glück. Das war irre.
Ja, zauberhaft. Also kann ich auch gleich noch eine Hommage oder das unterstützen. Also ich hatte auch 2 Au-pair-Jungs, ein Au-pair-Mädchen und die Au-pair-Jungs waren einfach solche Helden. Der eine, Luki, der größte Held überhaupt, der hat alles gemacht, irgendwie Gartenhäuser aufgebaut, der fuhr Auto, der holte die Kinder vom Kindergarten. Ja. Und das Allerwichtigste, Allerwichtigste würden die Jungs heute auch unterschreiben, der ist mit denen zum Angeln gegangen.
Ja.
Und hat wirklich, also Fische, ich würde sagen 5 cm Größe, aus dem Teich mit den Kindern geholt. Und ich erspare euch als Erhalten, aber die, meine Söhne sind die größten und leidenschaftlichsten Angler, die du auf dem ganzen Planeten finden kannst.
Okay.
So, der spielte obendrauf auch noch Schifferklavier und spielte den dann abends Lieder vor. Meine Schwiegereltern tanzten noch dazu und also könnte ich jetzt eine ganze Folge ohne Unterbrechung reden.
Ich kann an der Stelle nicht mitreden, ich habe mich aber auch für Unterstützung entschieden. In ein bisschen einer anderen Form, weil wir damals in der Trennung waren und ich fand, da ist so viel im Umbruch mit den Kindern und mit den Haushalten und ich wollte dann nicht noch jedes Jahr ein wechselndes Au-pair irgendwie mit reinwerfen. Unabhängig davon lässt das unsere Wohnsituation auch nicht zu. Aber wir haben kontinuierlich seit 10 Jahren jemand, der sich um die Kinder mit kümmert und ich gebe euch recht an der Stelle, da sie bringt etwas rein, was ich gar nicht leisten kann. Und das ist, also das, was damit aufgeht, was wir wahrscheinlich alle dann hatten, ist dieses Gefühl von, da entsteht eine neue Freiheit und ein neues Loslassen und auch ein, ja, ich würde sagen, das öffnet den Horizont so ein bisschen für andere Dinge, die dann auch kommen dürfen.
Ja, total. Man darf einfach krank sein, weil ja, es jemanden genau. gibt, der da ist. Und man dann, darf einfach auch mal 2 Tage weg sein, weil es jemanden gibt, der
genau.
da ist.
Genau, und ich darf auch arbeiten, ich darf auch hier sitzen und Podcast machen, auch wenn ich ein 4 Monate altes Baby habe. Und ich darf auch die beiden zum Spazierengehen schicken, in Anführungszeichen, und auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen, weil es mich irgendwie weiterbringt.
Ja.
So, das hat mich aber auch, ich glaube, 10 Jahre gekostet, da irgendwie mal zumindest den Deckel hochzuheben. Von dem.
Ja, und das ist interessant. Also wenn ich mir meine eigene, ich habe auch 2 ältere Geschwister, also meine Mutter hatte 3 Kinder auch. Mhm. Wenn ich mir das jetzt rückblickend angucke, dann hätte sie mir immer die Erlaubnis dafür auch gegeben und hätte gesagt.
Wie war es bei euch zu Hause?
Meine Mutter hat gearbeitet, die war Architektin. Mhm. Die hat aber auch ganz viel Haushalt und Kümmern gemacht, aber überhaupt nicht in dem Maße, indem wir das uns zu eigen machen. Mhm. Also die ist 1930 geboren, das heißt, waren so 50er, 60er,
70er. Auch eine moderne Frau dann eigentlich, ne, für die Zeit?
Eine taffe.
Ja.
War ja modern damals dann.
Taffe Frau, Architektur ist ja ein sehr männlicher Beruf, die hat den Konflikt nicht gescheut, so. Und damals bis in die 70er Jahre war ja noch Johanna Hara ein ganz großes Vorbild, schwarze Pädagogik. Also Mutter, schiebe das Kinderzimmer in den entlegensten Winkel deines Hauses, damit das Kind dich nicht tyrannisiert.
Johanna Hara kennen wir von Sätzen wie das Kind schreien, es stärkt die Lunge oder nicht zu sehr verwöhnen oder nicht stillen, weil, also das sind so diese ganzen.
Das sind alles ganz gruselige Sätze, aber ich habe tatsächlich für Mutterschaft das nochmal gelesen und mir ist eine Sache aufgefallen.
In der unzensierten der ursprünglichen?
Nein, wir haben schon die ursprüngliche. Die Hardcore, die ich auch, glaube ich, eher mal noch schnell verbrennen werde, bevor ich sterbe. Aber es gibt eine Sache, die echt auffällig ist. Die Mütter werden nicht so unter Druck gesetzt. Mit diesem, das Kind darf schreien und wird trotzdem erwachsen, kommt nämlich was Interessantes bei den Müttern an.
Ich muss es nicht alles können.
Ich muss nicht immer perfekt sein. Und wenn ich an meine eigene Mutter denke, die hat auch einen gesunden Egoismus leben können. Die hat uns die Pullover gestrickt und die Hosen geflickt und die Marmelade eingekocht und all diese Sachen. Und sie ist dann auch in die Stadt gefahren und hat sich irgendwie einen schönen Nachmittag gemacht. Und dieses nicht so viel Druck machen, das finde ich ist heute wirklich, wirklich krasser.
Weil heute müssen wir alles sein, ne? Die perfekte Mutter,
ja.
Die gute Ehefrau, die liebende,
die wahnsinnig, die
Geliebte, die heiße.
Ich meine, wer kocht denn bitte heute noch Kartoffelpüree aus der Tüte?
Das habe ich noch nie gemacht, gebe ich ehrlich zu.
Ja, aber wir sind in Kindheiten aufgewachsen, in denen das völlig normal war.
Also bei uns nicht. Meine Mutter hat alles selber gekocht.
Ja, aber siehst du, was für ein Bild damit auch entsteht und was für ein Bild auch weitergegeben wird. Bei uns war es ja noch krasser, es durfte kein gekauftes Gemüse auf den Tisch.
Opa.
So. Und doch bitte schön keine gekaufte Marmelade. Das wurde dann eingeleitet mit, Entschuldigung, wir haben keinen Geldscheißer im Haus. Die Marmelade wurde selber gemacht, das Obst wurde also eingekocht, das Gemüse wurde eingekocht.
Entschuldige, dass ich da so reingrätsche, wir steuern so ein bisschen darauf hin, dass wir irgendwann als Frauen auch irgendwie implodieren. Also weil wir uns selber so viel Druck machen mit diesem, es darf kein Zucker und wir hatten das im Vorgespräch, es darf kein, meine Tochter hatte Geburtstag, ich erwähnte es schon.
Ja, erzähl mal bitte.
Ja, also mein Mann war völlig schockiert, muss man ehrlich sagen. Wir hatten am Abend Hotdogs für die Kids da serviert und er hat es zum ersten Mal gemacht und er war völlig schockiert und in meinen Augen auch irgendwie zu Recht schockiert, in welcher Variante er diese Hotdogs da rausgereicht hat. Also es wurde alles eingefordert, von glutenfrei über zuckerfrei, über ohne Würstchen, über nur mit Ketchup, über
veganes
Würstchen. Kein einziges Kind diesen Hotdog so gegessen, wie er irgendwie ist. So, also ja, haben wir auch mal die Zwiebeln weggelassen, weil wir die irgendwie kacke fanden als Kinder, aber wir haben das doch irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also
wir haben das mehr gegessen und es kamen dadurch immer mehr Entlastungsphasen für die Mütter auch zustande.
Das ist richtig. Und das meine ich mit, wir implodieren irgendwann, weil da ist so viel, was wir irgendwie auf dem Radar haben müssen oder wollen. Druck. Oder
das ist die Optimierung. Den wir uns selber machen.
Ja.
Den wir uns selber machen. Und meine Forderung seitdem ich Schulkinder habe, ist ja immer einen Elternabend pro Jahr, wo nur Väter hingehen. Weil ganz viele Sachen anders geklärt werden würden.
Ja, 100%.
Mit einem anderen Pragmatismus? Oder was meinst du mit anders?
Manchmal mit einem anderen Pragmatismus, manchmal mit einem anderen Tempo, manchmal mit weniger Druck. Gerade weil die Männer einen Beruf haben, müssen sie jetzt auf diesem anderen Gebiet nicht der allererste Sieger sein im Dinkelkeksbacken. Die sagen, och, Leibniz-Kekse tut's auch. Und natürlich werden die auch mit Leibniz-Keksen, oh, ich darf hier keine Werbung machen, werden die damit groß. Es gibt doch diese wunderbare Szene in irgendeinem Kinofilm, wo eine Geschäftsmutter nach Hause rennt und die braucht für irgendein Schulfest noch einen Kuchen und dann holt sie einen vom Kiosk, was natürlich nicht sein darf, und zerkloppt den aber vorher mit dem Hammer, damit der selber gemacht aussieht.
Und wie kriegst du den wieder zusammen?
Na, es sieht dann einfach nur selber gemacht aus. Sie macht irgendwie die
bisschen
Deko.
Angematscht.
Ja, ein bisschen angematscht. Und ich habe sowas in der Art auch schon gemacht. Ja, und das zeigt einfach, in was für einem Druckkarussell wir stecken. Und ich glaube, man darf sich dabei auch ein bisschen entspannen oder für sich selber sorgen, ohne dass die Kinder jetzt alle neurotisch werden oder defizitär. Die werden alle groß. Auch mit Kartoffelpüree in der Tüte. Ich glaube, wir sollten genau dafür heute ein Verlosungsspiel machen. 10 Kartoffelpürees in der Tüte.
Und auch nicht von Alnatura?
Nein. Es muss total ganz assig sein, ganz billig. Und das macht man als Zeichen der Selbstfürsorge. Würde super funktionieren.
Ah, wow.
Ich darf das.
Mhm. Aber es wäre doch eine Abstufung, wenn ich es von Alnatura machen könnte.
Ich kann es nicht so gut aushalten. Warum? Die Kinder werden auch ohne.
Ja, das ist richtig.
Groß.
Also da kann ich am meisten drüber erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht eins deiner Kinder sogar mit Franzbrötchen groß geworden, weil da nichts anderes reinging?
Der hat nur Nudeln mit Mayonnaise gegessen. Und also einziges Highlight war eine Banane und ein Stück Apfel. Kartoffeln habe ich noch geschafft. Aber das war ein Riesenthema. Und das Schönste war, das loszulassen. Zu denken, du wirst dann schon irgendwie groß. Hat er ja auch. Das war alles total entspannt.
Also ich muss gestehen, ich lerne das auch erst mit dem zweiten, dritten Kind. Beim ersten habe ich noch wirklich, ich weiß noch, wir sind damals, meine Tochter war 6 Monate, wir waren auf Kanada auf Roadtour, also wirklich in the middle of nowhere, in diesem Campingwagen. Und ich habe habe vorher beim Schlachter Kalbsfilet gekauft, weil sie nun anfing, wie Beikost zu essen, und habe 40 Packungen vorpüriert und vorgekocht bei unseren Freunden im Haus, weil wir dann auf Tour gingen.
Ach, du
und
Scheiße.
Habe das alles also wirklich vorportioniert und so weiter und so fort. Jetzt mein drittes Kind, mein Sohn, der hatte schon irgendwie das.
Er ist schon Kinderüberraschungsei.
Ja, gefühlt mit 3 Monaten hatte der schon irgendwie das erste Milchbrötchen inklusive allem in der Hand.
Mit
also,
Gluten.
Auch mit Gluten. So.
Krass.
Ja, weil ich habe eben damals gedacht, das muss so sein. Und ich bin nur dann eine gute Mutter, wenn ich es so mache.
Mhm. Ja. Naja, und wir haben ja fast alle, Hälfte, fast alle Mütter haben wir ja auch Töchter. Und ich möchte meiner Tochter diesen Druck nicht weitergeben. Mhm. Und deswegen gibt es durchaus auch manchmal Tage, wenn wir Besuch kriegen, dass ich die Küche ganz schnell zusammenkehre und alles an Dreck unter den Kühlschrank kehre, weil da sieht's keiner, um ihr ganz bewusst zu zeigen, Mann, wir kriegen...
Muss auch gehen.
Ja, muss auch gehen.
Mhm. Mhm.
Und wenn wir so super perfekte Mütter sind, haben die Töchter kein gutes Vorbild.
Aber für Söhne ist es doch auch nicht besser.
Für Söhne ist es insofern besser, als dass sie sich immer abgrenzen können.
Naja, vor allen Dingen hast du es gesehen.
Das Männliche ist ja dann nicht da. Und da kann man viel reinprojizieren. Weißt du, wenn der Mann nicht den ganzen Tag zu Hause ist, man ihn also auch nicht in seiner Fehlerhaftigkeit oder in seinem Perfektionismus sieht, kann man viel mehr rein interpretieren und sich dann aber auch eine größere Freiheit suchen, welche Teile man selber nimmt.
Du hast es auch vorhin gesagt in dieser Studie, dass die Töchter orientieren sich meistens, das wird sich ja auch da durchziehen, orientieren sich meistens mehr an den Müttern und die Jungs gehen nach draußen und gucken überall.
Naja, ich versuche schon meinen Jungs beizubringen, dass sie einfach keine besonders hohe Paarungsquote haben werden, wenn sie nicht Buntwäsche trennen können.
Mhm.
Tatsächlich, als mein Sohn in die Schule kam, das war der Moment, wo er Wäsche trennen gelernt hat. Und ich werde nie vergessen, dass er mich einmal anrief und sagte, Mama, ich habe heute ganz alleine die Wäsche gemacht. Ganz alleine.
Und du so,
ich habe das aber nicht so gemacht, wie du das immer machst. So weiß, so weiß.
So Kaschmir und Jeans getrennt. Also
Ich habe das so getrennt. Deine Wäsche auf einen Haufen, Papas Wäsche auf einen Haufen. Und ich dachte, ah, cool, weiße Hemden, schwarze Jeans. Hast du die auch? Ja, ja, ich habe deine Wäsche komplett getrennt gewaschen, Papas Wäsche.
Okay, wow.
Naja, der kann heute waschen und ein bisschen federn muss man halt lassen. Wir haben ein halbes Jahr scheißgraue Hemden getragen.
Okay, aber ein bisschen Schwund ist immer. Dafür hast du ein selbstständiges Kind. Oder jemanden, der sich da Gedanken macht. Also ich finde ja wichtig, einfach achtsam, dass wir Kinder großziehen, die achtsam sind mit dem, was ist hier los.
Und nicht überpampern. Also ich habe die ganze Zeit diesen Satz von der, das habe ich auch schon erwähnt, dieses Buch lese ich ja gerade von der Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, wirklich echt sehr empfehlenswertes Buch. Und sie beschreibt in einem anderen Kontext die Grenze zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit und diese Übergriffigkeit auf die Kinder, die wir ja, ich werfe das jetzt mal alles pauschal in einen Topf, die wir in Anführungszeichen ausüben, ausagieren, die hilft ja den Kindern nicht. Später also selbstständig machst du zu sein.
Doch wieder eine Tüte auf, eine Kartoffelpüree-Tüte.
Ja, ich werde das tatsächlich. Also
am Ende des Podcasts werden sich alle einmal Kartoffelpüree machen.
Bei uns ist
machen.
Es nicht das Kartoffelpüree, sondern mein Mann wird sich feiern, der Maggi-Brühwürfel. Ja, ich finde es so widerlich, dieses Zeug. Und er sagt, wieso, ist doch ne easy rein und so. Ich tue mich noch schwer damit, aber vielleicht darf heute Abend mal ausnahmsweise ein Maggi-Brühwürfel in die Soße rein.
Wow. Ja. Sie überleben alle.
Siehst du?
Und wem in der jetzt Hoffnung, dass er den Podcast hier nicht hört. Also
ich komme nicht drum rum. Ich sag nichts. Ja. Wem folgt denn deine Tochter bei Social Media?
Ach du Scheiße, das weiß ich nicht.
Ja, weil das ist so ein bisschen meine Frage, denn ein Großteil ihres Wissens ziehen ja heute, ich weiß jetzt nicht, ob Jungs mehr als Mädchen, keine Ahnung, die Jugendlichen eben von TikTok und ihren ganzen Influencern. Und wie geht das dann als Gegenstück zu dem, was du mitgibst? Also ist das eine Diskussion? Das weiß ich, dass es von vielen so ist.
Naja, also man wird ja nur durch eine gesunde Neurosenmischung groß. Und ja. Ich fände das immer gut, wenn sie verschiedene Strömungen und Meinungen kriegt. Hm. Die Arme hat sowieso sehr zu leiden, jeden Tag, grundsätzlich mit zwei größeren Brüdern. Mhm. Und boah, die sind jetzt nicht immer so durchfeminisiert, wie sie sich das wünschen würde oder solidarisch. Mich würde TikTok überhaupt nicht stören.
Na, je nachdem, was sie dann daraus als ihre Meinung präsentiert, ne?
Naja, wir hatten neulich... Wir hatten neulich wirklich...
Schön dein Lachen, glaube ich. Ja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Die kam nach Hause und war empört. Und war empört, dass die Augen so simmerten. Mama, der Nebendarsteller von Barbie kriegt eine Oscar-Nominierung. Und Barbie nicht und die Regisseurin so. Von Barbie auch nicht. Mhm. Und nun habe ich zwei extrem testosterongesteuerte Jungs in der Pubertät, in der knallen Pubertät. Die haben so dreckig gelacht, die konnten sich, und ehrlicherweise, ich auch. Ich fand das nämlich einen ganz geilen Witz, einen Treppenwitz. Also ich dachte, ach nee, Barbie hat's nicht geschafft. Und die arme Tochter stand da gegen drei doof lachende, pubertierende plus, naja, Wechseljahr pubertierende, ihr seid nicht solidarisch mit den Frauen. Mhm. Und ich gesagt habe, das hat aber auch nichts mit Solidarität zu tun. Du kriegst meine Solidarität für eine Leistung, für eine Haltung, für eine Einsicht, für ein, du wirst von mir Solidarität kriegen, dass 99% aller verurteilten Sexualstraftäter nur auf Bewährung verurteilt werden. Das finde ich einfach ein krasses Ungleichgewicht. Dafür kriegst du Solidarität. Aber nicht für eine Barbie-Leistung oder Nicht-Leistung.
Das kann man doch. Nee, aber es war ja nur ihr tiefer liegendes Gefühl, dass diese Frauenthematik keinen Oscar bekommt, das ist jetzt ja allgemein, und der Typ kriegt einen Oscar. Also da liegen ja 50 Sachen drunter.
Ja, aber ich weiß auch, dass in diesen Oscar-Nominierungsstellen, ich war mal beim Grimme-Preis in der Jury, exakt genauso viel Frauen wie Männer sitzen. Das wird ja nicht von weißen alten Männern gemacht, so eine Nominierung. Beruhigend. Sondern da sitzen ja auch Frauen. Und Barbie hat einen krachenden Erfolg gehabt. Mhm. Also diese Regisseurin, auch wenn der Oscar schön gewesen wäre, die kann auch das nächste Produkt und Projekt machen.
Naja, oder das, wofür du dann auch Solidarität empfinden kannst, ist für die Akzeptanz und die Frustration, die sie da hat. Ah, okay. Du bist bedient. Ja. Mhm. Thanks for sharing.
Wie gesagt, die hat es nicht leicht, dann... Aber die lernt natürlich dann auch tatsächlich gegen so eine Leistungssau wie mich, gegen ihre zwei älteren Brüder, die wird die toughste von uns allen. Ja, weil sie natürlich permanent damit konfrontiert wird und permanent das Diskutieren, das Abgrenzen, das sich zur Wehr setzen. Ich bin nicht automatisch auf ihrer Seite, nur weil wir das gleiche Geschlecht haben. Das finde ich nicht richtig. Und tatsächlich, von den dreien ist sie am zähesten und am selbstständigsten.
Warst du als Mutter schon, war das schon immer deine Haltung oder bist du da so, hast du dich entwickelt mit den Kindern auch? Wie bist du als Mutter gestartet? Hast du dich auch abgearbeitet?
Ja, naja, habe ich ja vorhin gesagt, Frühgebärdenkurse, Bernsteinkette, ich habe das volle Programm gemacht.
Also nicht nur aus, ich meine, Freundinnen von mir machen das auch, Journalistinnen aus Recherchegründen, in Anführungszeichen, weil sie das spannend finden zu gucken, wie läuft es denn woanders, in Anführungszeichen.
Nein, ich habe das.
Nee, du warst da schon voll überzeugt auch.
Ich habe alles genau so mitgemacht und bin auch in jedes, Näpfchen kann man ja nicht sagen, weil das war ja auch oft sehenden Auges. Himmel, diese ganzen Babyschwimmkurse und Nivea-Creme-Partys und das hat sich mit drei Kindern, das hat sich ein bisschen abgeschliffen und ehrlicherweise, ich bin nicht ganz so hold wie viele andere Mütter, glaube ich. Also tatsächlich.
Nicht ganz so?
Hold.
Hold, das schöne alte Ausdruck. Ja, schöner alter Ausdruck, was heißt das?
Ja, mein Egoismus, der brach, glaube ich, auch früher durch.
Okay.
Ich wollte dann auch wirklich wieder ernsthaft arbeiten. Und in den ersten Jahren von Ido, da hieß es dann immer, na und, was macht deine Mutti-Beratung? Ja, es wurde immer belächelt. Und tatsächlich ist mein Mann derjenige gewesen, der das nie belächelt hat. Und diese ganz große eichenhafte Stabilität, die der dem Projekt so zugeschrieben hat, das war, glaube ich, mit ein ganz großer Pfeiler. Mhm. Der hat sich da nicht drüber lustig gemacht.
Das ist schön, dass du das nochmal erwähnst. Das ist eben sowieso ja alles kein Zufall. Aber wie wichtig ist die Männerrolle oder die Vaterrolle in diesem Konzept, wir gründen eine Familie? Und wir waren vorher gleichgesinnt oder ebenbürtig Augenhöhe, was wir am Anfang hatten, mit Beruf, Geld verdienen und so weiter. Und wenn du als Frau keine Unterstützung oder minimale Unterstützung von deinem Partner hast, ist schon mal ungleich schwieriger.
Ja, ich hatte das große Glück, dass mein Mann schon einmal verheiratet war vor mir. So, und er hatte schon zwei Kinder aus erster Ehe, deswegen kam ihm vieles am Anfang viel vertrauter vor als mir. Super strategischer Vorteil. Und er hatte einen sehr emanzipierten Vater, der oft ab mittags schon zu Hause war, während die Mutter noch unterrichtet hat. Also der kannte das auch, dass der Vater am Herd steht. Und beides zusammen war eine ganz gute Kombination. Aber es war natürlich auch doof, der war Nephrologe, der hatte schon seine festen Dienstzeiten und dann konnte ich schlecht sagen, du, jetzt müsstest du mal kommen und Anton irgendwie vom Dings ab, wenn der gearbeitet hat, dann ging das halt nicht anders. Schweigen. Kartoffelpüree?
Wir haben schon Pause ist Pause und die darf haben wir auch im Vorfeld schon besprochen, als das Gerät noch nicht lief. Auch die Pause darf sein. Wir sitzen schon so viel länger, als wir eigentlich sitzen. Wir sind schon über eine Stunde.
Oh.
Aber ich habe auch das Gefühl, das Thema ist noch gar nicht zu Ende, also weil da noch so viel gefühlt ist. Vielleicht, was rätst du den Frauen? Was rätst du den Frauen, den Müttern, den jungen Müttern? Also abgesehen von, guckt nach euren Renten und sorgt dafür einen Ausgleich von eurem Mann, wenn ihr zu Hause seid.
Und all den Sachen, die wir besprochen haben. Also der Tisch ist ja reich gedeckt.
Puh, das ist jetzt echt schwierig, auf einen Tipp zu reduzieren.
Ich muss ja nicht, sagen, muss nicht einer sein. Also nochmal so ein.
Erlaubt euch eure Identität und eure Vielfältigkeit. Und erlaubt euch auch eure Suche nach dem Kinderkriegen. Erlaubt euch die Ratlosigkeit, erlaubt euch die Planlosigkeit, erlaubt euch das Suchen.
Schön.
Und auch die. Den Prozess da drin?
Ja,
auch ja, den ich glaube, das meinst du, ne?
Ja. Damit.
Es darf auch
das dauern. In dem Prozess darf auch alles sein.
Ja.
Ja, und meistens gibt es ja dann, weil man das nie im luftleeren Raum macht, gibt es dann schon Regularien oder regulierende Resonanzpartner, die sagen, das ist machbar und das ist nicht machbar.
Mhm. Oh, ich habe noch so viele Fragen.
Ja, willst du noch eine?
Ja, ich habe gerade, tatsächlich kommt die gerade mit Regularien und sowas. Merkst du das durch jetzt relativ aktuelles Thema? Was ist denn mit, es gibt ja jetzt kein Elterngeld mehr für Familien, für Frauen, die zu Hause bleiben ein Jahr. Hat das, merkst du das in deinem, dass viele sich schneller wieder neu erfinden müssen oder anders?
Nee, das meine ich, merke ich nicht. Ich merke tatsächlich dieses, den ähnlichen Druck, den man haben muss, um als gute Mutter zu gelten. Der wird auch ganz häufig übergestülpt auf den Job. Es muss der ultimative Job sein, der Spaß macht, im Homeoffice möglich ist, mit Kollegen gut im Austausch ist, der Resonanz bietet, der Geld bietet, Altersvorsorge,
und
der
100% auch
noch. Also das, was gerade passiert, erhöht nochmal wieder weiter den Druck.
So, und meine Aufgabe ist es ganz oft auch, Druck rauszunehmen, also im Grunde tatsächlich Kartoffelpüree aus der Tüte auch in die Beratung reinzubringen, dass ich sage, es ist okay, wenn das ein 25-Stunden-Job ist, der vielleicht nur 80% optimal ist. Lass uns suchen, was für dich die wichtigsten Punkte sind und wie wir die verbinden können. Mhm. Lass uns nicht nach einer 100%-Lösung suchen. Mhm. Weil geht man ja am Stock, Kirre. Ich versuche, eine machbare Lösung zu finden. Ich suche keine optimale. Mhm. Und alleine das auszusprechen, nimmt Druck. Das nimmt wirklich Druck.
Mhm. Für alle Mütter, noch nicht Mütter oder für alle Väter auch oder Männer, die sich irgendwie angesprochen gefühlt haben, wo können sie dich finden? Wahrscheinlich gibt es nicht idu.de oder
doch,
wie ist da eure Website?
www.i-do-hamburg.de.
Okay.
Und Katrin Wilkens obendrauf. Dann können wir auch ein paar Bücher von dir lesen.
Jo.
Genau, das Mutterschaft.
Wir welche können ja auch welche noch verlosen, wenn ihr das braucht.
Das können wir auch machen.
Wer das schönste Kartoffelpüree-Rezept aus der Tüte schickt, der kriegt,
wo am meisten Glutamat drin ist.
Nee, das ist es da, glaube ich, gar nicht.
Nee, ich glaube. Geschmacksverstärker meine ich.
Ja. Mhm. Ich glaube, das ist im Kartoffelpüree nicht. Also, ich würde mal sagen, schön, 5 Rezepte hier, gibt 5 Bücher, oder?
So. Wir überlegen uns sowas.
Okay. Aber es dürfen nicht mehr als 3 Zutaten drin sein und die dürfen nicht natürlich sein.
Ja,
es darf ja, und auch bitte ohne Schimmel. Oh, Tante Margret, bitte.
Okay, ich glaube, wir haben alle eingesammelt.
Ja. Vielen Dank.
Total gerne.
Katrin Wilkens, dass du da warst. Nach 3 Jahren.
Ich komme vor in 3 Jahren wieder, versprochen.
Das würde uns sehr freuen, weil ich glaube, das Thema ist noch nicht ansatzweise durchgeholt, zu Ende durchgeholt. Und es wird vor allen Dingen auch nicht, nicht alt. Gerade wir müssen vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht selber da totgeißeln als Mütter.
Das ist schön. Und vielleicht noch was wir auch am Anfang hätten sagen können, wie du dann tatsächlich an unseren Tisch gekommen bist und an das
Gefühl. Ja, da war ich noch verwirrt.
Mikro. Nö, ist schön. Es gibt ja immer den richtigen Zeitpunkt. Und der ist jetzt nochmal, weil wir ja viel Post auch von euch bekommen. Also bei Instagram schreibt ihr uns netterweise und ich habe einen Tipp für entweder mich selber als Gast oder ich habe eine, bei der ich war, die finde ich cool, die könnt ihr mal einladen und. Das ist sehr variantenreich inzwischen. Und es hat eine sehr entfernte Freundin von mir.
So schließt sich der Kreis.
Die sie jetzt eher Michael kennt oder aus dem Arbeitskontext. Die schrieb mir, ich glaube, Katrin Wilkens ist gut. Also ich wollte euch jetzt mal schreiben, so und so und so und so, weil ich glaube, dass Katrin Wilkens super zu euch passt. Und dann daraufhin habe ich dir, Katinka, eine Sprachnachricht geschickt. Aber gesagt, guck mal, so läuft.
Der Name sagt mir was, weil der steht nämlich,
genau. So kam das mit dem. Schöne Grüße nach Asien, die ist im Moment sehr, sehr weit weg.
So, und das ist auch schön, weil die Welt ist in Wirklichkeit eine Erbse. Und wir stehen und lieben wir stehen für die Verbundenheit, weil wir sie lieben. Und das ist der ein schöner Moment dafür. Weil es genau so funktioniert, wenn wir die Räume dafür aufmachen. Und danke für deinen großen Raum.
Total gerne.
Den du total schon gerne lange kreierst und für den du stehst und wo wir heute reinführen durften.
Auf zum Kartoffelpüree, oder?
Dankeschön.